Also, mein Little Foreigner, dein erster Tag als angehender Deutscher. Du bist in deinem Bett aufgewacht, wo du gemütlich und sicher auf einer festen, praktischen Matratze geruht hast. Nun machst du sorgsam das Bett, oder vielmehr deine Betthälfte. Denn du solltest in einem Doppelbett mit zwei getrennten Matratzen und zwei Bettdecken schlafen. Dabei geht einiges an nächtlicher Romantik verloren, doch zum Ausgleich dafür ist es viel praktischer und nichts ist den Deutschen wichtiger. Und jetzt Vorsicht! Noch nicht vom Bettvorleger treten, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass der Fußboden ein winziges bisschen kälter ist als erwartet. So kalt, dass du eine Art Morgenschock erleiden könntest. Und darum brauchst du Hausschuhe. Die sind ein fester Bestandteil deutschen Wesens. Ich würde euch gern erklären, warum die Deutschen so in ihre Pantoffeln vernarrt sind. Ich habe mehrere gefragt, habe aber noch keine endgültige Antwort. Nicht etwa, weil sie es mir nicht erzählen, sondern weil die Antwort stets so unglaublich unromantisch, vernünftig, praktisch und langweilig ist, dass mein fröhliches kleines Barfußhirn schlicht nicht weiß, wo es derartige Informationen ablegen soll und daher gar nicht mehr versucht, sie im Gedächtnis zu behalten. Zweitens. Lange frühstücken. Als Engländer war ich sehr erstaunt, wie wichtig den Deutschen ihre Küche ist. In England betrachtet man sie als reinen Funktionsraum, wie die Toilette, nur mit Kühlschrank. Man geht rein, tut, was man tun muss und geht wieder raus. Herzstück des Heims ist das Wohnzimmer. Nicht so bei den Deutschen. Sie sind am glücklichsten, wenn sie die meiste Zeit in der Küche verbringen. Es ist der praktischste Raum des Hauses. Man hat hier einen Tisch, Wasser, Kaffee, Essen, ein Radio und anständige Sitzmöbel, die eine gute Haltung fördern. Die Deutschen haben richtig erkannt, wenn es mal ganz dicke kommt, verschanzt man sich am besten in der Küche. Ein deutsches Frühstück ist nicht einfach eine Mahlzeit, sondern ein kunstvolles Festmahl. Beim Wochenendfrühstück ist jeder Quadratzentimeter Tisch von einer riesigen Auswahl an Käse, Aufschnitt, Obst, Marmeladen, Honig, Aufstrichen und anderen Zutaten bedeckt. Es sieht aus, als hätte jemand eingebrochen und auf der Jagd nach Wertsachen den Inhalt sämtlicher Vorratsschränke auf den Tisch geschüttet. Mein erstes Frühstück in einer deutschen WG zog sich so lange hin, dass ich ins Frühstückskoma fiel und die anderen mich mit SZ wiederbeleben mussten. Eine Art Schokoladentäfelchen, das man sich aufs Brot legt. Ich wusste bis dahin nicht, dass man Brot und Schokolade auf legale Weise kombinieren kann. Es war eine echte Offenbarung. Seither lege ich SZ einfach auf alles Essbare und allmählich habe ich gelernt, bei den langen, ausgedehnten deutschen Frühstücken mehr und langsamer zu essen. Die schlimmste Fernsehshow, die ich je gesehen habe, kam aus England und hieß Touch the Truck. Die Spielidee, wenn man sie großzügig so nennen darf, bestand darin, dass eine Menge Leute einen Lastwagen anfasste, während das Publikum wartete und zuschaute. Wer als letzter den Lastwagen losließ, hatte ihn gewonnen. Manchmal habe ich den Eindruck, das deutsche Frühstück funktioniert nach ähnlichen Regeln, wobei das Frühstück den Lastwagen ersetzt und als Preis winkt, naja, ich weiß nicht so recht, vielleicht so wenig Zeit wie möglich bis zum Mittagessen zu haben? Drittens. Planen, vorbereiten, durchführen. Soweit so gut. Sieh mal an, du bist früh aufgestanden, hast das Radio eingeschaltet, sicher dröhnt Depeche Mode aus dem Lautsprecher und du nimmst ein langes, langsames und nachdenkliches deutsches Frühstück zu dir. Du akklimatisierst dich bestens, Young Foreigner. Nun aber musst du dich in den Kopf der Deutschen hineinversetzen. Wenn du Deutscher werden willst, musst du wie ein Deutscher denken, was kein Kinderspiel ist und später noch im Einzelnen behandelt werden soll. Für den Anfang musst du aber erst einmal die drei Grundpfeiler deutschen Denkens und Handelns akzeptieren. Planen, vorbereiten, durchführen. Der richtige Deutsche weiß Risiken einzuschätzen, versichert sich, soweit es geht, und bereitet sich auf alles vor, wofür es keine Versicherung gibt. Ein jeder ist seines Glückes Projektmanager. Planen und vorbereiten. Fertige Tabellen, Diagramme und Listen an. Überlege dir, was du täglich machst und denke nach, wie du es effizienter erledigen kannst. Ist es beispielsweise möglich, die Schuhverwahrung so zu organisieren, dass die am häufigsten gebrauchte Fußbekleidung sich möglichst weit oben befindet, weil sich so die Bückzeit reduziert? Mir egal, ob du 17 Jahre alt bist, du brauchst fast eine ganze Minute zum Schuh anziehen, besorg dir einen Schuhlöffel. Optimiere deine Prozesse. Man nennt es vielleicht Spontanität, aber deshalb kann man es trotzdem organisieren. Spaß hat seinen Ort und seine Zeit und die muss im Voraus festgelegt und im Kalender vermerkt werden. Alles andere ist Leichtsinn und Chaos. Setz dich also hin und mach einen Plan für den Tag. Dann für die Woche, dann für den Monat. Und dann buch deine Urlaube mehrere Jahre im Voraus. Um die Sache zu vereinfachen, vereinfach immer an denselben Ort. Wie wär's mit Mallorca? Alle anderen Deutschen fahren auch dorthin, also muss doch irgendwas dran sein. Viertens. Sich versichern. Jeder weiß, was für ein Dschungel das da draußen ist. Also, mein unerschrockener Foreigner, ehe du dich hinauswagst und anfängst, an den Lianen des Lebens umherzuschwingen, solltest du dich vernünftig versichern. Die Deutschen haben allerdings eine überbordende Fantasie, darum haben sie es mit ihrem Konzept vernünftig versichern ein wenig übertrieben. Sei nicht überrascht, wenn alle Deutschen, die du kennenlernst, einen persönlichen Versicherungsberater haben. Meine Freundin kommuniziert öfter mit ihrem Versicherungsberater als ich mit meiner Mutter. Würde jemand eine Versicherungsversicherung erfinden, also eine Versicherung gegen den Fall, nicht ausreichend versichert zu sein, könnten wir erstaunt zusehen, wie 80 Millionen Menschen vor Glück sterben. Fünftens. Zieh dich vernünftig an. Tag geplant? Versicherungen abgeschlossen? Toll, gute Arbeit. Jetzt wird's Zeit, deine Schlumperklamotten abzulegen, nach draußen zu gehen und dem Tag die Stirn zu bieten. Dazu brauchst du passende Kleidung. Achtung, Foreigner, Achtung. Da draußen wartet etwas, was man Natur nennt, und die ist wankelmütig. Trau ihr auf keinen Fall. Sie spielt ihr eigenes unlogisches und wechselhaftes Spiel. Am besten wappnest du dich für alle Unwägbarkeiten. Du brauchst teure Outdoor-Kleidung. Schließlich gehst du vor die Tür und es heißt Outdoor-Kleidung, also muss sie wohl nötig sein. Du solltest jederzeit für mindestens 3 Jahreszeiten gekleidet sein. Hol dir diese super coolen Jack-Wolfskin-Trousers, die langen Hosen, die man mit 2 Reißverschlüssen in eine kurze verwandeln kann. Wenn auch nur die geringste Möglichkeit besteht, dass du irgendwann den Bürgersteig verlassen musst, zieh dir auf jeden Fall hochwertige Wanderstiefel an. Alles andere wird in Deutschland als Knöchelselbstmord betrachtet. Sechstens. Deutsch sprechen. Jede Nation hat Dinge angestellt, für die sie sich schämen sollte. Dunkle Flecken in der Geschichte. Da sind die Deutschen keine Ausnahme. Ihr wisst, wovon ich rede. Von der deutschen Sprache. Deutsch ist in erster Linie ein undurchdringliches Gewirr von Ausnahmen. Ein Verlies, um Ausländer darin einzusperren und in Geiselhaft zu nehmen. Wobei man sie wiederholt mit unverständlichen und im Großen und Ganzen nutzlosen grammatischen Instrumenten misshandelt, deren einziges Verdienst es ist, sehr, sehr deutlich und ausdrücklich klarzumachen, wer was hat und was wem von wem angetan worden ist. Die schlechte Nachricht ist, wenn ihr euch voll und ganz unter die Deutschen mischen wollt, müsst ihr die Sprache lernen. Das ist im Prinzip gar nicht so schwer und erfordert 2 Schritte. Vokabeln lernen und Grammatik lernen. Vokabeln lernen macht großen Spaß. Die meisten Wörter ähneln dank unserer gemeinsamen Vorfahren sogar ihrem englischen Gegenstück. Ihr werdet daher eine Weile lang rasante Fortschritte machen und es genießen, euch solche Leckerbissen wie Schwangerschaftsverhütungsmittel, Haarschmuckfachgeschäft, Muckefuck und Streicheleinheiten auf der Zunge zergehen zu lassen. Dann beginnt ihr voller Selbstvertrauen angesichts der vielen kleinen Bausteine, die ihr schon angesammelt habt, die Grammatik zu lernen. Den Kitt, der aus eurem Gestammel richtige, zusammenhängende deutsche Sätze macht. Und jetzt werdet ihr euch verraten und verkauft fühlen. Denn deutsche Grammatik ist Unsinn. Das Englische ist, linguistisch gesehen, immer schon die größte Schlampe von allen gewesen. Es gibt und nimmt von anderen Sprachen. Es tut, was es kann, um jedem zu gefallen. Es ist immer leicht zu haben. Meine Lieblingserklärung dafür ist, dass die Deutschen eben trotz allen ernsthaften Bemühen in Sachen Weltherrschaft nie so erfolgreich waren wie wir Engländer. Anders als das Deutsche wurde das Englische deshalb immer wieder gezwungen, Brücken über die kulturellen und sprachlichen Abgründe zu bauen, die zwischen uns und den Ländern lagen, die wir gerade eroberten. Entschuldigung, kolonisierten. Mit der Zeit mussten wir die Ecken und Kanten des Englischen abschleifen oder, um es etwas weniger vornehm auszudrücken, wir schmissen alles Schwierige raus. Die englische Sprache musste sich notgedrungen ganz anders entwickeln als die deutsche. Deshalb hat das Deutsche die grammatische Komplexität des Altenglischen behalten, während sich das Englische daran machte, sich auf ein massenkompatibles, idiotensicheres Niveau herunterzukochen. Nehmen wir als Beispiel die Geschlechter. Im Altenglischen